Saat und Ernte.
Saat und Ernte.
Ihr Lieben, das ist nicht nur eine Predigt. Ich habe das bewusst im Gemeindeprogramm angekündigt, dass es heute ist, dass ihr kommen solltet und ihr seid da. Diese Predigt wird, wenn ihr sie aufnehmt, euer Leben so nachhaltig verändern, wie es ganz, ganz wenige bisher getan haben. Ich rede gar nicht von emotionalem Gepusche, das meine ich nicht. Ich rede davon, dass es dein Leben nachhaltig verändern kann, wenn du diese Botschaft aufnimmst und wenn du sie nachvollziehst anhand der Schrift. Deswegen bitte ich dich besonders bei den Bibelstellen sehr gut hinzulesen, hinzuhören, am besten nachzulesen, um nichts zu verpassen von dem, was Gott heute sagen will. Ich habe sehr viel gebetet für diesen Gottesdienst, so viel wie für wenige vorher. Es war mal ein Schafzüchter namens Yates, der lebte in Texas und zwar in der Zeit der amerikanischen Wirtschaftskrise. Dieser Schafzüchter lebte in großer Not. Mit der Schafzucht konnte nicht genug verdient werden, um Grundsteuern und Zinsen der Hypothek zu zahlen. Zu wenig verdiente er, um seine Familie mit nötiger Kleidung und Nahrung zu versorgen. Schließlich blieb ihm nichts anderes übrig, als die Wohlfahrt, so etwas Ähnliches wie unsere Sozialhilfe, in Anspruch zu nehmen. Die Sorgen wuchsen. Er wusste nicht, wie alles einmal enden sollte. Dann kam eine Ölgesellschaft und untersuchte seine armselige Farm. Sie schlugen ihm eine Versuchsbohrung vor, weil sie berechtigte Hoffnung hatten, gerade auf diesem Grundstück Öl zu finden. Nach damaligem Recht gehörten auch die Bodenschätze dem Besitzer des Landes. Die Ölgesellschaft machte deshalb einen Vertrag mit ihm. Bei den Probebohrungen stießen sie in 365 Meter Tiefe auf ein riesiges Öllager, aus dem sie von Anfang an mehr als 9,5 Millionen Liter pro Tag fördern konnten. Und es wurde immer mehr. Und alles gehörte Mr. Yates. Seit dem Tag, an dem ihm das Land gehörte, war er reich. Aber er musste von der Wohlfahrt leben. Was war die Ursache? Er wusste nichts von diesen Reichtümern. Obwohl sie sein rechtmäßiges Eigentum waren, hatte er keinen Nutzen davon. Es geht so vielen Gotteskindern so ähnlich. Sie wissen nicht, welche Quellen ihnen zur Verfügung stehen, weil sie Kinder Gottes sind. Höre alles, was du brauchst, um für Gott zu leben und mit deinem Leben der himmlischen Berufung zu entsprechen, ist für dich da. Seine Kraft und seine Gnade wollen dein Leben verändern. Entdecke diese Quellen. Diese Andacht stand in so einem Kalenderblättchen und wurde geschrieben von Reinhold Ulonska, dem langjährigen Präses des Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Ein Mann, den ich sehr schätze. Wir, ihr Lieben, du, sie, ich, sind Eigentümer von solchen Schätzen. Wir besitzen einen Grund und einen Boden, den ich euch heute nachweislich präsentieren werde, in dem all das enthalten ist, was wir brauchen, um in jeder Hinsicht erfolgreich zu sein. Und das schließt Finanzen mit ein. Es wird keine reine Finanzpredigt sein. Dafür ist Saat und Ernte viel zu umfassend. Aber ich werde mich schon ein Stück weit darauf konzentrieren. Ich habe Gott mal gesagt, ich werde immer die Dinge predigen, die dran sind. Nicht die Dinge, die ich gerne predige. Und ich glaube, dass es dran ist, über Finanzen zu predigen. Wir machen das etwa 4-mal im Jahr. Ich habe das in der Statistik mal nachgeprüft. Also nicht so oft. 4 von 52 ist, denke ich, erträglich. Ja, und es ist notwendig. Denn der Glaube kommt aus der Predigt. Die Predigt aus Gottes Wort. Wenn ich nie darüber höre, dass es mir gut gehen darf als Christ, dann werde ich es aller Voraussicht nach auch nicht erleben. Ich weiß von Gemeinden, wo Armut gepredigt wird und die Leute erleben ihre Armut. Weil sie erwarten nichts anderes. Sie strecken sich auch nach nichts anderes aus. In Johannes 8, Vers 32 steht, und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch? Wer macht euch frei? Stimmt das? Die Erkenntnis der Wahrheit. Klaus hat das hier ja auch gesagt, wo er das letzte Mal hier vorne, oder das vorletzte Mal hier vorne stand. Er sagte, die Erkenntnis der Wahrheit, die macht den Unterschied. Die Wahrheit selbst kann stehen. Nehmen wir mal an, du hast 1 Million Euro geerbt von irgendeinem Onkel aus Amerika. Das Erbe ist schon seit 2 Jahren anhängig an irgendeine Kanzlei. Aber die wissen nichts von dir. Die wissen auch nicht, wo du wohnst. Du bist eigentlich schon legitimer Erbe. Nur du hast keine Ahnung davon. Du kannst hier in Sozialhilfeniveau und drunter leben und du weißt nichts davon. Deswegen ist es die Erkenntnis. Wenn ich aber um dieses Erbe weiß, dann werde ich da sein. Mir hat mal ein Geschäftsmann auf einem Seminar gesagt, über das Thema und Wille ist es auch ein Weg, hat gesagt, wenn ich dir sage, in New York am Flughafen steht exakt in 24 Stunden ein Koffer mit 1 Million Euro da, wirst du es schaffen, ihn zu holen? Sag ich, klar. Ich werde das schaffen, irgendwie. Ich werde da sein, ja. Weil das ist es mir wert, stimmt's? Da würden wir manches sein lassen, um dann an diesem Platz genau um die richtige Zeit zu sein, um das nicht zu verpassen. Würde da ein Koffer mit 100 Euro stehen, weiß nicht, wer von uns dann dahin fahren würde. Ja, es liegt immer daran, was ist denn der Gegenwert, was ist denn der Preis? Und wenn ich die Wahrheit habe, wenn ich weiß, der Koffer steht da, kann ich da sein. Wenn ich es nicht weiß, tja. Die Gegenwart der Wahrheit kann und wird dir und mir helfen. Nicht die Gegenwart, sondern die Erkenntnis der Wahrheit hat die Kraft, dich frei zu machen. Gegenwart der Wahrheit ist gut. Christus in unserer Nähe ist gut. Aber Christus zu kennen ist viel besser. Ich werde heute über 4 Punkte lehren. Das erste ist der Grundsatz oder die Grundsätze über Wohlstand. Einige werden das ein oder andere schon gehört haben, vielleicht noch nie in dieser komplexen und recht komprimierten Form. Wir werden dann über die Art der Saat sprechen, dass die Art der Saat auch die Art der Ernte bestimmt. Um dann im 3. Punkt über den Boden und die Qualität des Bodens zu reden. Und der 4. Punkt ist vielleicht der Schlüssel für viele hier heute. Weil die anderen Dinge habt ihr sicher in dem einen oder anderen Zusammenhang schon gehört. Der 4. Punkt geht über Beständigkeit. Die Beständigkeit, die bewahrt. Nun fangen wir an mit Grundsätzen über Wohlstand. 1. Mose 12, 1 bis 3. Und Gott sprach zu Abraham: Gehe aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Wer da eine nähere Auslegung möchte, ihr müsst dann am Samstag in der Woche hier sein. Das als eine wichtige Bibelstelle. Abraham hat hier eine Verheißung bekommen. Eine Verheißung heißt ein Versprechen, das mit einem Bund besiegelt wurde. Jetzt können wir sagen, ja okay, Abraham. Gehen wir weiter. Galater 3, Vers 29. Jetzt sind wir im Neuen Testament. Paulus schrieb diesen Brief und er schrieb, wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung Erben. Paulus schafft hier den Schlüssel, er schafft hier den Zusammenhang zwischen dem Erbe Abrahams, der ja immerhin verheißen bekommen hat, er soll Überfluss gesegnet sein, mit allem, was er braucht, sogar so viel, dass er geben kann, dass er gesegnet ist, um weitergeben zu können. Und Paulus schafft hier die Runde und sagt, das gilt für dich, wenn du des Christus bist. Dann bist du in Christus ein Erbe dieser Verheißung. Und in dieser Verheißung steckt Unglaubliches drin. Wie gesagt, mehr Samstag in der Woche. Lasst uns aber mal schauen, was mit Jesus los war. Wir als Christen haben manchmal so ein Bild in uns von einem armen, geknechteten Heiland. Einem Jesus, dem es nicht gut ging, der Mangel hatte überall, ja, und der letztendlich am Kreuz starb. Dieses letztendlich stimmt, aber all das andere möchte ich heute in Frage stellen. Ich werde euch das auch belegen. Nehmen wir mal an, du glaubst, Jesus war so arm, dass er in einer Krippe geboren werden musste. Dann sage ich dir, das stimmt nicht. Jesus war in einer Unternehmerfamilie groß geworden. Sein Vater war selbstständig, er war Schreiner, Zimmermann. Und das war auch damals schon durchaus ein gut gehender Beruf. Da war der Beton war noch nicht die große Konkurrenz der Holzwirtschaft, sondern wer da im Holzgewerbe war, der hatte einen relativ sicheren Job. Alles wurde da auch aus Holz und Lehm gebaut und die wichtigsten Gegenstände des Alltags waren aus Holz und weniger aus Metall. Das meiste war aus Holz. Ein guter Beruf. Jetzt ging Josef ja nicht nach Nazareth, nach Bethlehem, um dann zu sagen, ja, jetzt suche ich mal die schönste Krippe im ganzen Dorf. Sondern was tat er? Er ging erstmal die Hotels ab. Hotel 1, klingelingeling. Wir brauchen ein Zimmer. Tut mir leid, alles belegt. Wir haben hier Volkszählung, hier ist riesig was los. Kein Platz mehr in der Hütte. Und so ging das dann fortwährend weiter. Bis er dann irgendwann sagte, okay, es ist nichts da, jetzt muss ich einen anderen Weg gehen. Klingelt wieder. Sagt, okay, Hotel, ich weiß, ihr habt kein Zimmer mehr, aber habt ihr irgendwo einen Nebenraum, irgendein Gebäude, wo wir einfach ein Dach über dem Kopf haben? Sagt er, okay, ja, was ich euch bieten kann, aber auch nur, weil die Frau schwanger ist, sonst sind andere, die zahlen auch gut dafür. Wir haben hier eine Krippe noch stehen, also da könnt ihr rein, da ist ein Futterdroh, könnt das Kind reinlegen, das geht schon irgendwie. Das war der Grund, warum die in der Krippe gelandet sind. Wir wissen als Bibelkenner auch, dass es eine wichtige Erfüllung alttestamentlicher Prophetie war. Ja, diese Geburtsgeschichte. Aber ich glaube nicht, dass der Josef sich das ausgesucht hätte für seine Familie, diese Art der Geburtsvorbereitung. Also lasst uns festhalten, es war nicht wegen finanziellen Mangel, dass Josef sich da diese Unterkunft nahm. Nehmen wir die ersten Jünger, dann sehen wir auch, das waren Unternehmer. Die ersten vier waren Fischer. Und das war vielleicht neben der Holzwirtschaft das interessanteste Gewerbe überhaupt, weil essen mussten sie immer. Da war der Andreas, da war der Petrus, der Jakobus und der Johannes, alles Fischer, mit eigenen Betrieben, mit Angestellten sogar. Wir lesen, dass sie dann eine ihrem Vater, die andere ihre Mitarbeiter zurückließen, um Jesus nachzufolgen. Die kamen nicht so aus dem allerärmsten Niveau, wie wir das manchmal so gerne auslegen möchten. Kann man nicht so stehen lassen. Wenn ihr ein bisschen in die Bibelgeschichte forscht, werdet ihr merken, das war ein angesehener Beruf. Dann war es die Geburt Jesu noch vorher. Was waren die Geschenke, die gebracht wurden? Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ich könnte jetzt allein darüber predigen, ich habe das schon mal gemacht. Das waren alles sehr kostbare Gaben. Auch Weihrauch und Myrrhe, das war nicht so nach dem Motto ein bisschen eine Beigabe, so Deko oder so für das Gold. Das waren richtig kostbare Sachen, da wurden Parfüms hergestellt, sehr kostbare Öle und so weiter. Ich glaube, dass das Gottes Versorgung war für die Familie von Jesus, um die Reise nach Ägypten machen zu können. Gott hat ihnen das Reisegeld geschickt. Die sind nicht gekommen mit einem frommen Gebet, einem Segensspruch für den kleinen Jesus, sondern die hatten ganz praktisch das dabei, was man fürs Leben brauchte. Und das im Überfluss. Gucken wir uns die Jünger Jesu nochmal an und wir werden sehen, dass Judas so eine Art Finanzminister war. Er hatte den Beutel, sagt die Schrift. Er hatte das Geld. Er achtete auf Einnahmen, Ausgaben. Er war der Kassierer von Jesus. Du brauchst keinen Kassierer, wenn nichts da ist zum Kassieren, oder? Du brauchst niemanden, der Geld verwaltet, wenn kein Geld da ist zum Verwalten. Ich lese nie in der Bibel, dass jetzt Jesus ein großes Problem mit Geld hatte. Ja, selbst wo es um die Steuern ging und er gerade keinen Kassierer dabei hatte, er hat Angel erhalten, da kam ein Fisch mit einer Goldmünze raus. Das hat dann gereicht für Petrus und ihn. Haben sie die Steuern ganz spontan bezahlt, mussten nicht mal ins Konto vorher. Ihr merkt, ich möchte jetzt genau die andere Seite mal aufzeigen, die so selten erwähnt wird und die unsere religiösen Gefühle angreift. Oh, aber ich habe doch ein ganz anderes Bild von Jesus in meinem Kopf. Das habe ich immer gelehrt bekommen, schon in der Schule. Ich auch. Aber ist es deswegen das richtigere Bild? Ich möchte das Bild haben, was die Bibel mir lehrt von Jesus, nicht das, was mir irgendeine Religion vorschreibt. Dann lesen wir von reichen Frauen, die seinen Dienst großzügig unterstützten. Er hat ja nicht nur seine 12 gehabt, sondern in seinem Gefolge waren es mehrere hundert. Da gibt es verschiedene Ansichten drüber, aber auf jeden Fall waren es mehrere hundert. Und darunter waren sehr einflussreiche Frauen von Politikern, von Staatsleuten, die ordentlich Finanzen gegeben haben für den Dienst Jesu. Ja, so Jesus Christ Ministry, das war damals schon eine ganz populäre Sache in Israel. Leute haben das unterstützt, die dadurch gesegnet wurden. Da waren nicht nur die Armen, wie man es manchmal meint, sondern da waren durchaus auch Wohlhabende, in der Regel Frauen, die ihm dann folgten. Und nachher lesen wir ja auch, dass durchaus Männer dem Einfluss Jesu gefolgt sind, wie Nikodemus und so weiter. oder derjenige, der ihm nachher das Grab besorgt hatte. Da waren schon auch im weiteren Umfeld, die waren nicht immer so mutig wie die Frauen, ist ja manchmal in der Gemeinde so. Die Frauen sind kühner, die gehen voran, die sagen also Jesus, alles für Jesus, das ist kein Problem. Und die Männer, die wägen ab, wie gefährlich ist das, welche Risiken hat es, ach, was kostet mich das, ja, und da wird genau gewählt. Und die Frauen, die gehen mehr emotional ran, sagen, das ist gut, das will ich und das nehme ich. Ich habe viel gelernt von Frauen in dem Zusammenhang. Die Bibel lässt sogar in Nebensätzen durchblicken, dass Jesus ein Haus hatte. Was ich mir auch gar nicht anders vorstellen kann, weil ein Zimmermann ohne eigene Werkstatt, ohne Haus, das ist ziemlich unvorstellbar. Aber auch die Vorstellung macht ja schon manchmal Schwierigkeiten. Jesus, ein eigenes Haus. Oh, Wahnsinn. Jesus verlangt nicht von dir, arm zu sein. Es gibt ja diese Stelle, wo Jesus dann jemandem sagt, du musst alles verkaufen und den Armen geben. Ich habe die Stelle so oft gelesen und gesagt, Herr, was willst du damit sagen? Das stimmt nicht mit dem Rest überein, den ich in der Bibel sehe, dass du sagst, alles verkaufen und den Armen geben. Und dann habe ich ein wichtiges Wort erkannt an dieser Stelle. Willst du vollkommen sein? Oh, vollkommen. Will ich das vollkommen sein? Um jeden Preis? Ist das wirklich das, was ich... So Fragen kamen dann auf. Natürlich kennen wir auch die andere Seite. Für diesen jungen Mann war Geld sein Gott. Er hatte sehr viel davon und er hing da dran. Du, wenig Geld kann schon dein Gott sein. Es muss nicht die Million Dollar sein. Manchmal sind es die 100 auf dem Sparbuch, die wir so verkrampft, geizig festhalten, ja, dass die wie unser Gott sind, so Sicherheitsanker. Kennt ihr das? Es ist nicht immer das viele Geld. Das ist gar nicht gesagt, Gottes Willen. Jesus sagte zum Beispiel zu dem Zöllner Matthäus, als er sich da praktisch eingeladen hatte. Die Gegenwart Jesu, glaube ich, die überführt schon von Sünde und die überführt schon von Dingen. Da merke ich sofort, hey, ich kann hier eigentlich gar nicht bestehen. Das spürte Matthäus auch. Und er sagte, ich möchte es gut machen. Ich habe betrogen. Ich habe viele Leute mehr abgenommen, Steuereinnahmen, als ich durfte. Die habe ich auf die eigene Bank gebracht. Und ich gebe jetzt... Ich glaube, er hat gesagt, ich gebe jedem das Vier- oder Achtfache zurück, muss ich jetzt nachlesen, den ich betrogen habe, und ich gebe die Hälfte meines Vermögens den Armen. Und Jesus hat ihn gelobt dafür. Warum nur die Hälfte? Hey, wenn der Millionär war, hat er immer noch 500.000. Was soll der mit so viel Geld? Ja? Weißt du, verstehst du was? Für Jesus war das in Ordnung, er hatte kein Problem damit. Wir haben das Problem damit manchmal. Er durfte was behalten davon. Oder schau mal Jesus seine Kleidung an. Die war damals luxuriös, aus einem Stück gewebt, feinster Stoff. Ein Kleidungsstück, wie du es selten in Israel gefunden hast. Nur bei den reichen Rabbinern und bei den gehobenen Leuten des Volkes. Es war so kostbar, dass die Soldaten, die ihn gekreuzigt hatten, das nicht einfach zerrissen und jedem einen Teil davon gaben, was bei Stoff durchaus üblich war. Sondern sagten, das ist aus einem Teil, das ist so kostbar, da würfeln wir drum. Das kriegt nur einer, weil das ist echt was wert, das Ding. Und drückt auch was aus. Oder nehmen wir den Esel. Ich habe mal einen Prediger predigen hören, der sagte, der Esel war damals der Mercedes der damaligen Zeit. Die Leute konnten sich in der Regel kein Esel oder kein Pferd, Pferd gab es dann nicht so viel, oder Kamel leisten, sondern die waren zu Fuß unterwegs. Das war völlig normal. Und wenn jemand wirklich einen Esel hatte, der seine Lasten trug oder gar ihn selbst, dann war das schon recht selten. Und er holte sich dann dieses Eselfüllen, um dann auch symbolisch dann als König einzureiten. Ja, also ihr merkt, da gibt es viele Gründe, die uns eigentlich sagen, Jesus war nicht arm. Es gibt da ein paar Bücher auch drüber. Oral Roberts hat was geschrieben, der John Angelina, ich glaube, das hast du sogar auf dem Büchertisch, Jesus war nicht arm. Das sind Bücher, da kann man es nachlesen. Oder ach, es gibt so viele Literatur über Geld, habe ich gesehen, hat Kai ganz viele neue kleine Büchlein von John Avanzini liegen. Wer sich damit ein bisschen mehr beschäftigen will, guckt nachher mal am Büchertisch vorbei. Ihr werdet da echte Schätze finden dafür. Dann möchte ich aufzeigen über diese Grundsätze bei Wohlstand. Es gibt den Zehnten und es gibt Opfergaben. Vielleicht hat das noch nicht jeder so klar gehört. Viele von uns als Christen, wir haben uns entschieden, wir wollen den Zehnten ins Haus Gottes geben. Und das ist für uns die Gemeinde, wo wir unsere geistliche Nahrung herbekommen. Im Alten Testament war das der Tempel, da wurden die Priester verpflegt und versorgt, dass die ihren Dienst tun konnten und die Gottesdienste gestalteten. Heute ist es die lokale Gemeinde, egal wo du hingehst. Die Kirchen haben wir sowas wie eine Kirchensteuer erhoben, aber der Zehnte ist eigentlich höher. Also da müsste man sogar noch was draufzahlen, wenn du in der Kirche bist und bekommst da deine geistige Nahrung. Dann überleg mal, ob du vielleicht ein bisschen mehr in die Kollekte legen solltest als bisher. Denn auf dem Zehnten liegt ein gewaltiger Segen. Malachi 3, extra für die Kassette, lest es mal nach. Gott sagt, du betrügst mich, wenn du ihn mir nicht gibst. Aber er sagt, wenn du es tust, wenn du gehorsam bist, mir 10% deines Einkommens gibst, dann will ich den Fresser bedrohen. Damals waren das die Plagen, die mir die Ernte versauten. Heute ist der Fresser ganz vielfältig. Manchmal ist es sogar das Finanzamt. Ja, Gott bedroht jetzt nicht das Finanzamt, aber er sorgt dafür, dass wir mehr als genug zum Leben haben. Und er füllt die Kassen, er gibt uns Gunst bei Menschen, er gibt uns gute Geschäfte, wenn du selbstständig bist. Er sorgt für die Dinge, die wesentlich sind. Das ist der Zehnte. Das andere ist das Opfer. Wenn die Bibel von Opfer spricht, spricht sie von etwas, was über den Zehnten hinausgeht. Das sind dann die Dinge, wo ich mich entscheide. Ich persönlich glaube, dass ich nicht die Wahl habe, ob ich einen Zehnten gebe oder nicht, sondern das Geld gehört Gott, sagt die Bibel, und damit stimme ich überein und das greife ich auch nicht an. Aber wenn es darüber hinausgeht, ich meine, mir bleiben 90% übrig, was mache ich damit? Und vielleicht empfinde ich, ich sollte dann dort was hingeben, an diesem Menschen vielleicht was geben, in diesen Dienst was hineingeben. Oder die Gemeinde hat vielleicht eine besondere Not oder eine Anschaffung, dann will ich da noch extra was geben. Jeden Sonntag geben wir hier die Gelegenheit, da noch etwas hineinzulegen. Und das hat ja ein Ziel. Nicht das Ziel, dass die Gemeinde immer reicher und reicher wird. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass es uns immer besser und besser geht. Aber da werden wir noch drauf kommen. Lass mich nur so viel sagen, der Zehnte gehört ins Haus Gottes, das heißt, das ist nicht das Patenkind in der dritten Welt, was davon bezahlt werden kann, das ist ein Opfer. Ja, wenn du etwas darüber hinaus, man kann viele gute Dinge tun, die auch gut sind, wenn man sie tut, aber dann zu sagen, das ist der Zehnte, damit beraube ich mir was. Ich weiß von Christen, die haben das eine ganze Weile verwechselt und die sind aus finanziellen Nöten eigentlich nicht rausgekommen, sondern immer tiefer rein, bis sie irgendwann gemerkt haben, ich habe mich eigentlich selbst belogen. Ich habe Geld an verschiedene Dinge gegeben, wo ich so Lust hatte, das hinzugeben. Es war vielleicht sogar die Höhe des Zehnten, aber es war nie der Zehnte selbst. Weil der gehört dorthin, wo ich meine Nahrung beziehe, in die lokale Gemeinde. Nun lasst uns in das Gesetz von Saat und Ernte einen kurzen Einblick nehmen. 1. Mose 8, Vers 22. Hier hat Gott was beschlossen, was sehr wichtig ist, auch für diese Gesetzmäßigkeit. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte. Steht da. Solange die Erde besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte. Dieses Gesetz, was wir heute selbstverständlich empfinden, ist von Gott eingeführt worden. Mit der Bestimmung, es für die ganzen Erdenlebenszeit zu erhalten. Wenn wir einen Samen hineinsehen in die Erde, dann wissen wir, da wird was aufgehen. Das ist einfach ein Gesetz. Da brauchen wir gar nicht viel drüber denken. Ob wir es erklären können, ist wieder eine ganz andere Frage. Es hat noch kein Wissenschaftler fertiggebracht, ein Saatgut zu produzieren, was sich selbst vervielfältigt. Das Maximum, was erreicht wurde, ist, dass Pflanzen kopiert wurden, mutiert, kopiert, geklont worden, die einmal blühen, aber die nicht fortpflanzungsfähig sind. Ist doch interessant, oder? Ich habe als Gärtner da oft mit Hybriden gearbeitet. Vielleicht sagt euch das was. Verschiedenes Saatgut nennt sich Hybride hinten dran. Und das ist Saatgut, das ist gezüchtetes Saatgut, aber es ist nicht fortpflanzungsfähig. Das heißt, es wird keine zweite Generation dieses Saatgutes geben. Es wird einmal blühen, wird schön aussehen und dann wird es sterben. Gott hat es anders gedacht. Es ist fantastisch. Dieses Gesetz besteht, solange die Erde besteht. Ein Gesetz selbst ist eine Grundregel, aufgrund deren etwas ist oder geschieht. Oder die vorschreibt, dass oder wie etwas sein oder geschehen soll. Wir sprechen hier von einem Naturgesetz. Wir könnten auch sagen, eine Regel, eine Richtschnur, ein Grundsatz an sich. Matthäus 13, Vers 8, eine Stelle, die wir uns heute noch näher anschauen werden, sagt, anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht. Das eine 100, das andere 60, das andere 30-fach. Und ich sag dir, das gilt nicht nur für die Landwirtschaft. Gott vervielfältigt sein Geld ganz genauso. Dein Geld, wenn du es ihm gibst. Wenn wir es aussehen auf guten Boden, wird es sich vervielfältigen. Unser zweiter Punkt, nachdem wir jetzt Grundsätzliches angeschaut haben, ist die Art der Saat, die die Art der Ernte bestimmt. Sicher habt ihr davon schon gehört und es klingt auch sehr logisch. Wichtig ist nur, dass es ins Herz fällt und dass wir wirklich begreifen, was das für uns bedeutet. Johannes 12, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Es kann keine Ernte geben, bis der Same gepflanzt ist. Gott kann kein Geld vermehren, bevor ihm nicht einiges an Finanzen gegeben worden ist. Das ist nicht nur biblisch, sondern das ist auch meine persönliche Erfahrung. Die wohl bekannteste Stelle, die das Empfangen behandelt, beginnt mit einer ganz einfachen Bedingung in Lukas 6, 38. Gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Wir haben es also in der Hand. Wenn ich mich mit Mangel rumschlage, habe ich es in der Hand, meine Aussaat zu vergrößern. Und ich kam jemand zu mir und sagte, ich habe so eine finanzielle Not, ganz akut, ein ganz bestimmtes Ding war das. Und ich sage, weißt du was? Dann sähe jetzt was Besonderes. Sähe eine besondere Summe. Etwas, was dir jetzt schwerfällt. Sähe. Erstmal war der Blick. Mir geht es schon schlecht und ich soll jetzt noch besonders viel säen. Ah, dann hat sie es verstanden. Dann hat es Klick gemacht. Ja klar, logisch. Logisch, wenn ich jetzt nicht sehe, wo es mir schlecht geht, wie soll es mir dann besser gehen nachher? Wie soll Gott da was tun können, wenn er doch sich an die eigenen Gesetze hält? Ist euch aufgefallen, dass Gott das Gesetz der Schwerkraft so gut wie nie außer Kraft setzt? Wir wissen, dass Jesus mal über den See gegangen ist. Aber ganz ehrlich, mir ist das noch nie passiert. Man hat auch schon gehört, dass es in gewissen Gottesdiensten, dass Leute irgendwie auf einer Wolke geschwebt haben. Also ich habe sowas gelesen, noch nie gesehen. Es mag ja sein, aber es passiert nicht so oft, dass es geschieht. Und das Gesetz von Saat und Ernte, ich glaube, dass Gott auch Gnade schenkt, dass Gott auch darüber hinaus Dinge souverän tun kann. Aber es passiert nicht so oft. Vor allem nicht an denen, die um diese Gesetzmäßigkeiten wirklich wissen und die eigentlich es selbst tun könnten. Dadurch gibt er uns ja diese Weisheit, dass wir danach handeln. Johannes sagt das so schön und auch Jakobus in seinem Brief, dass der Glaube ohne Werke tot ist, dass die Werke Gott zeigen, also die Werke, die wir aus Glauben tun, dass wir ihn lieben. Johannes sagt das so eindrucksvoll in seinen drei Briefen hinterher. Hey, daran erkenne ich, sagt Jesus, dass ihr mich liebt, wenn ihr meine Werke tut. Ach, Gewerksgerechtigkeit. Nee, nichts Werksgerechtigkeit. Liebe. Ausgedrückte Liebe. Wenn ich meine Frau liebe und ich sage immer nur, ich liebe dich, dann wird es irgendwann hohl und leer. Wenn ich es aber fülle mit einem schönen Blumenstrauß oder mit einer Hilfestellung im Haushalt, irgendwas repariere oder mit ihr schön essen gehe, dann ist das ein Werk. Und dieses Werk macht meine Aussage sehr viel glaubhafter, stimmt's? Gott ist nicht anders. Wir sind nach seinem Bild gemacht, das vergessen wir manchmal. Er hat uns so gemacht, wie er selbst ist. Und ich glaube, dass viele unserer Charakterzüge durchaus ähnlich mit denen Gottes sind. Ich meine nicht die negativen, ich meine die positiven, die Dinge, wo wir merken, dass Gott uns schon bewegt hat. Matthäus 7, Vers 12 sagt, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Es ist so einfach. Ich glaube, die Ranger sagen dazu goldene Regel oder so. Gell? Alles, was ihr wollt, dass die Menschen euch tun, das tut ihnen auch. Was immer du von anderen empfangen willst, das musst du vorher in sie gepflanzt haben. Es muss eine Saat gepflanzt werden, bevor eine Ernte eingeholt wird. Und sei dir eine Sache sicher, du wirst genau das ernten, was du aussäst. Nicht was anderes. Klaus hatte ja die Beispiele genannt von den Banken, die verschiedene Zinsarten geben. Und er sagte dann hinterher, ja, aber von 0 Euro 20% sind null. Das stimmt. Wir können das beste Angebot der Welt bekommen, in Anlageform oder sonst was. Wenn wir aber nichts da hinein investieren, werden wir davon nichts profitieren. Wir wissen zwar um die Wahrheit, aber wir haben sie für uns nie begriffen. Irrt euch nicht, heißt es in Galater 6, übrigens einen Zusammenhang, wo es geht um Spenden, wo es geht um Unterstützung, in dem Fall sogar von Pastoren, dürfte ich vielleicht gar nicht predigen, aber es gehört dazu. Da sagt der Paulus, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er ernten. Nicht irgendwas sonst, sondern was er sät. Oder 1. Mose 1, Vers 12. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt nach seiner Art. Und Bäume, die Frucht hervorbringen, in denen Samen ist, nach ihrer Art. Hast du schon mal einen Apfel in die Erde gesteckt und ist ein Birnbaum draus gewachsen? Oder eine Rose oder so? Das funktioniert nicht. Das ist nie geplant gewesen. Stell dir vor, du pflanzt Tulpenzwiebeln. Was wirst du ernten? Tulpen. Alles andere wäre höchst seltsam. Ja. Jeder Same erzeugt eine Ernte nach seiner Art. Was passiert also, wenn ich Geld sähe? Richtig. Es wächst ein Geldbaum. Ja. Nun, Geld sähe ich nicht, indem ich es in die Erde stecke, stimmt's? Zumindest nicht in die körperliche Erde. So wie Geld ja auch kein Samen ist, wie jetzt diese natürlichen biologischen Samen, die ich habe. Aber das Gesetz von Saat und Ernte funktioniert auch mit Geld. Aber es funktioniert auch mit anderen Sachen. Wenn ich über Leute schimpfe oder negativ über Leute rede, die nicht da sind, dann beobachtet das mal eine Weile. Gerd und ich, wir haben ja im selben Betrieb geschafft, ein paar Jahre lang. Er ist noch da, jetzt in anderen Positionen. Und da gab es auch immer wieder mal so Redereien. Da gab es Leute, die haben immer über andere geredet, die nicht dabei waren. So böse, so ein bisschen, so gemein. Und ich habe mir das eine Weile angeguckt und ich musste feststellen, es hat nicht so lange gedauert, dann waren diese Leute aus dem Raum und dann haben die anderen über die Person geredet. Weißt du, das ist Saatgut. Das ist Saatgut. Das funktioniert, wenn du Leute immer nur anschimpfst, immer nur streng und hart bist mit den Leuten, verlass dich drauf, viel Wärme und Weichheit wird dir nicht gegenübertreten. Wenn du Leute im Geschäftlichen bedubst, verlass dich drauf, du wirst es erleben. Ich weiß, dass Leute, die das Finanzamt zum Beispiel betrügen, die ihre Steuererklärungen fälschen, ich habe das schon ein paar Mal erlebt, dass die auf verschiedene andere Weise so übers Ohr gehauen worden sind. Es ist doch eine Saat, weißt du? Wenn ich meinen Staat betrüge, und das ist nichts anderes, Steuerhinterzug oder Steuerbetrug ist Betrug, wenn ich das mache, dann habe ich eine Aussaat rausgegeben. Und dann kann ich mich darauf verlassen, das kommt zurück, dann, wenn ich es am allerwenigsten brauchen kann. Oder wenn ich Schwarzarbeit mache, ich arbeite irgendwo, bekomme Geld dafür, ohne es zu versteuern, ohne es anzugeben. Ja, was wird passieren? Du wirst Handwerkerrechnungen bekommen in Zukunft und die werden dich übers Ohr gehauen haben. Du wirst es nicht mehr rückgängig machen können. Diese Dinge geschehen. Beobachte das in deinem eigenen Leben. Denk mal zurück. Vielleicht fallen dir jetzt von diesen Beispielen gerade Dinge ein in deinem eigenen Leben. Du wirst merken, es funktioniert hundertprozentig. Nicht so sehr wahrscheinlich, es funktioniert hundertprozentig. Nicht immer gleich, aber immer. Manchmal gehen da Jahre ins Licht. Leute, die immer auf der linken Seite ihr Auto steuern und andere Lichthupe geben und überholen und immer Stress machen, die landen irgendwann in irgendeinem Graben. Die erleben das, was sie aussäen. Leute, die andere immer knechten und hetzen, die haben irgendwann ihren Herzinfarkt. Ich sage jetzt nicht damit, dass jeder, der einen Herzinfarkt hat, diese Handlung vorher gemacht hat. Aber ich sage, dass jemand, der so handelt, irgendwann auch seine Ernte einfährt. In einer Weise, die einen Zusammenhang aufzeigt. Diese Stelle nochmal aus Lukas 6. Gebt und es wird euch gegeben. Da steht nicht, gebt und irgendwas wird euch gegeben, sondern gebt, man könnte sagen, gebt es und es wird euch auch zurückgegeben. Und das stimmt. Ich habe das vielleicht schon mal hier erzählt, aber Iris und ich, wir hatten eine Zeit, wo wir sehr viel Blumen verschenkt haben. Über Fleurop verschickt haben und anders. Es war so richtig schön, wir hatten viel Geld für Blumen ausgegeben, die wir anderen Leuten einfach geschenkt haben. So als Ermutigung, als Trost, wie auch immer. Es war irgendwie so eine Sprache unserer Liebe in der Zeit damals. Und wir haben das einmal wirklich nachvollzogen. Wir haben es viermal gemacht, innerhalb von 2 Wochen haben wir Blumen verschickt. Und wir haben 2 Wochen drauf, also in den 2 Wochen danach, wo das abgeschlossen war, 4-mal Blumen bekommen. 4-mal, wirklich. Also kriegen wir nie Blumen. Also das ist ganz selten, dass wir mal Blumen bekommen. Aber es war dann innerhalb von 2 Wochen, hatten wir 4-mal Blumen bekommen. Oder Wir hatten auch in dieser Zeit relativ viel Geld gegeben in verschiedene Dinge. Wir hatten, glaube ich, Reinhard Bunke einen höheren Betrag geschickt. Wir hatten hier in die Gemeinde einen hohen Betrag gegeben. Und wir hatten noch eine Person unterstützt, einfach finanziell. Und das war einfach so, ging so über unsere Grenzen eigentlich. Und es hat wehgetan schon, das zu geben. Aber wir wussten auch von Gott her, das sollten wir tun. Und wir hatten, oh Gott, ich weiß die Zahl nicht mehr genau, aber wir hatten auch innerhalb von 2 Wochen diesen Betrag doppelt oder sogar dreifach wieder drin, aus aus Quellen, die wir nicht kannten, die uns ebenso überraschend entgegenkamen. Ich bin jemand, der plant, ich weiß noch mal, wo was herkommt. Ja. Aber das waren Quellen, die ich nicht planen konnte, wo wir überrascht worden sind. Oder ich hatte einen Gottesdienst, wo ich das hier gepredigt habe, in Bergisch Gladbach. Und ich hatte in das Opfer eine Summe getan von 20 Euro. Ja, 20 Euro. Das war der größte Schein, den ich noch hatte. Und das hat mir, muss ich sagen, da auch wehgetan, weil das war einfach so mein letztes Geld, was ich noch hatte. Und ich predigte und das war gut. Die Leute waren begeistert. Es wurde viel, hat sich viel getan, auch im Nachhinein dort. Und nach dem Gottesdienst wollte ich nach Hause fahren. Hatte ich mit, Isa ist Zeugin. Und dann kam der Pastor der Gemeinde zu mir, legte den Arm um mich und sagte, weißt du was, Bernd? Meine Frau und ich, wir haben es auf dem Herzen, dir einen Fonds zu schenken. Ihr mir einen Fonds schenken? Ja, ja. Und eine Woche später hatte ich 5.000 Mark, D-Mark, also 2.500 Euro auf meinem Konto eingezahlt bekommen von diesem Mann. Also das war eine Verhundertfältigung innerhalb von einer Stunde. Das habe ich damals ein paar Leuten auch erzählt. Das war das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass es wirklich die Ernte sich verhundertfach hat. So 20, 30-fach hatte ich schon erlebt. Aber eine Verhundertfachung, also das war jetzt, also hundertfältig habe ich noch nicht so erlebt. Das war sehr beeindruckend, von 20 Euro auf 2.500 dann zu gehen. Also es hat mir sehr viel Mut gemacht, könnt ihr euch vorstellen. Was ich sehr oft erlebt habe, Saat- und Erntemäßig, ist, dass ich, wenn ich Summen gegeben habe, hier in der Gemeinde oder auch in Biedenkopf, da weiß ich es ganz konkret, dass ich es zweimal erlebt habe, dass ich diese Summe innerhalb von 24 Stunden mehr als wieder hatte aus einer Quelle, die ich nicht kannte vorher. Also wisst ihr, man kann jetzt alles sagen, ich kann alles erklären, ja, aber das ist manchmal sehr schwer, das noch zu erklären, wie das denn bitteschön funktionieren soll. Ihr könnt euch vorstellen, ich bin dementsprechend wirklich ermutigt, zu sagen, es funktioniert. Es funktioniert. Ich weiß aber auch um die Aussaat, die manchmal länger braucht. Das weiß ich auch. Ich weiß auch um den Bambus, von dem ich euch mal erzählt habe, der eben die ersten 4 Jahre, nachdem du ihn gesät hast, null zeigt. Du denkst, da wäre alles umsonst gewesen. Die Saat ist nichts zu sehen. Und im vierten Jahr wächst der Bambus, der vor 4 Jahren ausgesät wurde, 12 Meter hoch in einem Jahr. Das ist dann die andere Sache. So wie eine Elefantengeburt länger dauert. Das sind dann meistens Dinge, die gewichtig sind, die groß sind und die vielleicht auch eine Vorbereitung brauchen, vielleicht für uns, vielleicht auch, dass Gott noch was arrangiert. Ich weiß nicht den Grund, aber ich erlebe das, dass manche Aussaaten erst nach Jahren aufgehen, aber dafür umso schöner und umso größer sind, als sie vielleicht vorher gewesen wären. Ich sag dir, regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen, wird dir eine Frucht bringen in dein ganzes Leben. Menschen, die hier unbeständig sind, die sich nur alle 2 Wochen mal sehen lassen oder vielleicht noch weniger, ihr werdet unter Schwankungen leiden, die jemand nicht kennt in dieser Form, der sich regelmäßig geistlich füllen lässt, der regelmäßig zulässt, dass jemand, dem er vertraut, okay, ich will auch nicht von jeder Person jetzt geistlich gesegnet werden, aber da, wo du zu Hause bist, wenn es diese Gemeinde ist oder eine andere, dass du dort hineinsprechen lässt in dein Leben von dem Pastor oder von dem Prediger, der da ist. Dass du es zulässt, dass da gute Gedanken ausgesät werden, göttliche Gedanken aus seinem Wort. Genauso wie deine heimliche Bibellese, die du hoffentlich hast. Dass du da einfach zu Hause im Wort Gottes nachliest und guckst, Mensch, was steht denn da alles drin für mich? Was hat Gott vorbereitet? Das sind alles Saatkörner, die in dein Herz fallen und die dich verändern werden. Die dir mehr und mehr auch den Zugang zu Gott selbst bringen. Ihr merkt, Saat und Ernte hat einen riesen Umfang, viel größer, als dass ich es hier alles ausbreiten könnte. Ich werde ein Buch schreiben zu diesem Thema. Gott hat mir gesagt, ich soll ein Buch schreiben über Saat und Ernte. Und das wird ein umfangreiches Buch, glaube ich. Jede Entscheidung, die du triffst, ist eine Aussaat. Jede Entscheidung. Ein Ja und ein Nein ist eine Aussaat in deinem Leben. Sie wird immer eine Folge mit sich bringen. Entscheide dich, jemanden zu lieben, und was wirst du ernten? Wir hatten vorgestern Eheseminar. Es war eine wunderschöne Zeit, die wir hatten mit den 6 Ehepaaren zusammen. Und wir haben da auch gesagt, dass Liebe eine Entscheidung ist und eben nicht ein Gefühl. Wenn ich glaube, Liebe ist ein Gefühl, werde ich nach 3, 4 Jahren, wenn wir zusammen sind, feststellen, das Gefühl ist nicht mehr da. Das Verliebtsein hat nachgelassen und ist zurückgegangen. Und das ist normal, möchte ich dich beruhigen, wenn du das vielleicht auch mal erlebt hast. Aber dann sollte die echte Liebe durchbrechen nach dem Verliebtsein. Und die bedeutet, ich entscheide mich, meine Frau zu lieben. Ich entscheide mich dafür immer wieder und sage, ich liebe dich, selbst wenn ich gar nichts fühle. Ist das geheuchelt oder gelogen? Ich glaube nein. Weil meine Entscheidung immer der Motor ist, der die Gefühle hinterherkommen lässt. Die Lokomotive ist die Entscheidung. Ich will dich lieben. Und auch, ich will vielleicht meinen Feind lieben. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, das Gefühl, ach, der hat mich gerade so übers Ohr gehauen. Ich will ihn lieben, ich soll ihn lieben, ich liebe ihn, ja. Kommt nicht so leicht, oder? Aber Jesus sagt, wir sollen das tun. Wie denn soll es gehen, wenn ich mit einer Entscheidung sage, ich entscheide mich, diesen Mensch zu lieben. Weil Gott ihn liebt, auch als Betrüger. Ich war selbst mal ein Betrüger. Gott hat mich trotzdem genommen. Hast auch vielleicht mal betrogen. Gott hat dich trotzdem nicht fallen lassen. Gott liebt uns und wenn wir das erkennen, dann läuft diese Lokomotive Entscheidung. Und das ist eine Aussaat. Wenn du dich entscheidest, deine Frau oder deinen Mann zu lieben, wieder ganz neu, und ziehst das durch und sagst das jeden Tag, dir selbst vielleicht nur und immer wieder auch deiner Frau. Und du wirst sehen, die Gefühle kommen hinterher. Zeitversetzt, manchmal dauert es 1-2 Wochen, aber die kommen. Bleib nur dran und hör nicht vorher auf, bevor sie da sind. Gefühle folgen deiner Entscheidung. Wenn deine Entscheidungen nämlich Gefühlen folgen, dann landest du immer gegen eine Wand. Früher oder später. Gefühle sind ein schlechter Ratgeber. Eine interessante Erfahrung, aber ein schlechter Ratgeber. Handel nicht gefühlsorientiert, sondern handel nach dem, was du als richtig erkannt hast. Und du wirst sehen, es lohnt sich. Der Boden entscheidet über die Qualität, unser dritter Punkt. Der Boden entscheidet über die Qualität der Ernte. Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht. Das eine 100, das andere 60, das andere 30-fach. Das Gleichnis vom Sämann ist ja allgemein bekannt. Die landwirtschaftliche Bedeutung ist allerdings am einfachsten zu verstehen. Saatgut, das am Wegrand verstreut wird, wird von den Vögeln gefressen. Ganz einfach. Saatgut, das auf steinigen Boden fällt, geht zwar auf, wird aber später von der Sonne versenkt. Saatgut, das unter Dornen gesät wird, wird am Ende ersticken. Aber das Saatgut, was auf guten Boden gesät wird, das wird tatsächlich das Wunder der Ernte hervorbringen, und zwar 30, 60 und 100-fältig. Es wird nachher, selbst dann, immer noch mehr da sein als vorher, auch wenn einiges auf dem Weg unter die Dornen oder auf steinigen Boden fällt. Dein Same muss also in guten Boden gesät werden, und nur so können wir auch eine optimale Ernte erwarten. Jeder Landwirt weiß, was ich jetzt hier sage. Helmut wird mir recht geben, mein Schwiegervater hat lange Zeit lang Landwirtschaft gemacht. Wenn ich den Boden nicht vorbereitet habe, wenn der Boden nicht stimmt, wenn auch er nicht gedüngt ist und so weiter, dann wird die Ernte nicht optimal sein. Wenn ich einfach nur mal ein paar Saatkörner rausschmeiße und dann überlasse ich es sich selbst, je nach Saatgut wird das dann eine Katastrophe. Stell dir vor, du würdest was aussäen und würdest nicht jetzt gerade bei Kartoffeln oder verschiedenen anderen Früchten nicht hinterher auch das Unkraut vernichten, sei das über Pestizide oder besser noch per Hand, aber das wird nicht mehr so oft gemacht. Ja, dann würde nicht viel Ernte rüberkommen, weil das Unkraut wächst schneller als die Kulturpflanze und erstickt somit die Kultur. Wenn Jesus sagt, dass nur der gute Boden der Landwirtschaft eine reiche Ernte bringt und nur der gute Boden eine geistliche Ernte produziert, dann ist es einleuchtend, dass nur der gute Boden eine reiche finanzielle Frucht bringen wird. Stimmt's? Ich hoffe, ich spreche jetzt zu Leuten, die es brauchen könnten, eine finanzielle Ernte einzufahren. Das ist zumindest die Zielgruppe, die ich hier heute habe. Ihr seht so ein bisschen teilnahmlos aus, fast unglücklich. Ich muss ja damit leben, ich stehe hier vorne, ich muss euch alle jetzt sehen. Ne? Und ihr guckt so ernst und so traurig vielleicht. Ich möchte euch eigentlich Mut machen, ja, dass Gott euch wirklich mehr geben will, als ihr bisher habt. Wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mütter oder Väter oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen, sagt Jesus, und um des Evangeliums willen, der nicht 100-fach empfängt. Jetzt. Der nicht 100-fach empfängt. Jetzt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker. 4 Beziehungen eingekreist von 2 hochmateriellen Gütern. Habt ihr gemerkt? Häuser am Anfang, Äcker zum Schluss. 2 existenziell lebenswichtige Dinge. Heute der Acker nicht mehr ganz so, aber der Acker kann bedeuten, deine Arbeitsstelle, die gut ist. die gut und fruchtbar ist, die dich segnet, wo du Spaß hast, wo auch das Geld stimmt. Und das Haus ist immer noch dasselbe. Das Haus ist unsere Wohnung, das ist unsere Zuflucht, das ist die Stätte, wo unsere Kinder groß werden können. Jesus sagt nicht, und darauf will ich hinaus, dass diese Vermehrung erst nach dem Tod geschieht. Denn nach dem Tod brauchst du keine Äcker und keine Häuser in dieser Form. Wir werden zwar ein Haus gebaut bekommen, aber das steht an einer anderen Stelle. Ja, das baut Christus. Er ist vorangegangen, steht da, um uns Wohnungen zu bereiten. Er ist im Baugeschäft, er hat da einiges zu tun, denn wir wollen da alle hoch, oder? Und wir wollen nicht in einem Mietbunker wohnen, sondern wir wollen ein schönes Eigenheim haben, oder? Und ich glaube, Gott hat das auch für uns. Nein, er will jetzt in der gegenwärtigen Zeit, möchte, dass wir diese Ernte einfahren. Die Frage ist nur, haben wir denn überhaupt schon sowas gesät? Hat schon jemand sein Haus gesät? Ich habe mein Haus noch nicht gesät, ich habe gar keins. Wohne in einem schönen, aber ich habe es nicht. Hast du schon ein Haus gesät? Ich habe mein Auto, ein halbes Auto gesät. Das ist sowas, das habe ich gemacht. Da wird auch mal irgendwann ein halbes Auto aufgehen. Aber wir werden das, was wir aussehen, auch ernten. Unsere größte geistliche Ernte erwarten wir dann natürlich im Himmel. Das ist gar keine Frage. In dem kommenden Zeitalter, ewiges Leben steht da nämlich auch. Das wird kommen. Das ist das höchste aller Güter. Aber davon wissen wir auch ganz viel. Deswegen möchte ich heute den anderen Part mal betonen, denn der ist zur Zeit zumindest für uns noch interessant. Richtig? Richtig? Im Himmel wird das alles nicht mehr so wichtig sein. Wenn wir vielleicht diese Bibelstelle vernachlässigen, werden uns dann an der ewigen Herrlichkeit freuen. Jeder Mensch weiß, dass wir im Himmel kein Geld brauchen. Ne? Stimmt's? Ach, jetzt können ein paar lachen, das ist schön. Was ist also ein guter Boden? Ich definiere einen guten Boden als eine Gemeinde des vollen Evangeliums. Als ein Ort, wo das gepredigt wird, was die Bibel tatsächlich sagt. Nicht nur ein Teil, sondern alles. Das ist für mich ein guter Boden. Ein guter Boden erkenne ich daran, dass Menschen zum Glauben kommen. Dass Menschen aus ihrem bisher gottfernen Leben hineingeführt werden und gezeigt bekommen, es ist wirklich möglich, eine Beziehung mit Christus zu haben. Es ist nicht Utopie. Es ist nicht Religion, überhaupt nicht. Ich glaube, wir als Gemeinde verstehen uns überhaupt nicht religiös. Wir sind auch nicht fromm oder so oder tun irgendwelche aufgesetzten Dinge oder haben irgendwelche Masken an, die wir glauben, dass andere an uns sehen wollen. Ich glaube, der gute Boden ist erkennbar dadurch, dass Menschen verändert werden zum Positiven hin. Dass sie ihr Leben sinnvoller gestalten. Dass sie sinnerfüllt leben mit ihrem Gott. Dass Gott nicht so eine Randfigur in ihrem Leben ist, sondern das Zentrum. Und wenn ich aufhöre, mich um mich selbst zu drehen, weil normal bin ich mein Zentrum als Mensch. Wir alle sind so gestrickt. Wenn Gott nicht da ist, bin ich mein Zentrum. Ich drehe mich um meine Wünsche, um meine Bedürfnisse, um alles, was mich interessiert. Und das andere bleibt relativ weit außen. Manchmal steht Gott am Rande, dann haben wir Religion. Ich drehe mich um mich selbst und Gott ist irgendwo am Rande, hat irgendwas noch damit zu tun. Aber wenn wir Gott ins Zentrum setzen und sagen, Gott, du sollst Herr meines Lebens sein, ich möchte dir dienen, dann haben wir es verstanden. Und dann reden wir auch von Veränderung. Eine Gemeinde des vollen Evangeliums. Es gibt weise Worte über Geld. Die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Wer hat das gesagt? Nee? Jesus. Jesus selbst hat es gesagt. Die Wurzel allen Übels. Die Liebe zum Geld, nicht das Geld selbst. Du kannst mit Geld einen Mörder bezahlen und du kannst mit Geld ein Waisenhaus bauen. Geld ist neutral. Geld hat keine Wertigkeit, weder gut noch schlecht. Meine Motivation macht sie zu gut oder schlecht. Dann hat er auch gesagt, der Jesus, du kannst nicht dem Mammon und Gott dienen. Mammon war ein Götze, der eben hauptsächlich für Geld stand, für Egoismus, für Ichsucht. Du kannst nicht dem Geld in der Form dienen und Gott gleichzeitig. Das geht nicht. Du musst dir einen Herrn aussuchen. Bei beiden wirst du unglücklich. Das geht nicht. Es verträgt sich nicht miteinander. Dann habe ich jetzt gelernt, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, Geld ist ein großartiger Diener, aber ein grausamer Herrscher. In der Bibelschule war das genau. Und das stimmt. Er ist ein großartiger Diener. Wenn du Geld hast und du hast gute Motive, wenn du Milliardär bist, du kannst so viel gute Dinge tun. Du kannst Stiftungen gründen, du kannst Menschen unterstützen, du kannst Projekte in der dritten Welt finanzieren, du kannst Gemeinden bauen, was auch immer. Du kannst ganz viele Sachen machen. Aber wenn Geld dein Herrscher ist und dir sagt, wo es lang geht, dann ist es grausam. Henry Fielding, ein Schriftsteller, sagte mal, mach Geld zu deinem Gott und es wird dich plagen wie der Teufel. Stimmt. Genau das geschieht, wenn wir Gott vertauschen mit Geld. Ich möchte jetzt was vorlesen, eine Geschichte. Ich habe die vor 2 Jahren mal vorgelesen hier. Und ich glaube, einige waren nicht hier, die jetzt hier sind. Hat mich sehr bewegt und bewegt mich jedes Mal, wenn ich sie lese. Es schreibt ein Missionar aus Afrika. Er schreibt was über den Psalm 126. Früher konnte ich mit Psalm 126 wenig anfangen, bis ich eines Tages in die Sahelzone reiste. Jenen ungeheuer weitläufigen Savannenstreifen, der sich rund 6500 Kilometer weit südlich an die Sahara anschließt. In der Sahelzone fallen sämtliche Niederschläge in nur 4 Monaten. Mai, Juni, Juli und August. Danach gibt es 8 Monate lang nicht einen Tropfen Regen. In der Trockenheit bekommt der Boden zuerst feine Risse und platzt dann auf, genau wie Hände und Füße. Die Wüstenwinde der Sahara wirbeln den Staub auf und schleudern ihn mehrere hundert Meter hoch in die Luft, bevor er langsam quer durch Westafrika zieht und sich als feiner Staub über das ganze Land legt. Er landet im Mund, er dringt in Uhren ein und bringt sie zum Stehen. Und natürlich muss das Getreide für das ganze Jahr in diesen 4 Monaten gesät und geerntet werden. Auf kleinen Feldern bauen die Menschen Hirse und Maniok an. Oktober und November, das sind herrliche Monate. Die Kornspeicher sind gefüllt, die Ernte ist da. Die Menschen singen und tanzen. Sie essen 2 Mahlzeiten am Tag. Die Hirse wird zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben und zu einem Brei von der Konsistenz eines Lebkuchenteigs vermengt. Der klebrige Brei wird heiß gegessen. Man rollt ihn mit den Fingern zu kleinen Kugeln, die man in etwas Soße taucht und dann in den Mund steckt. Die Mahlzeit liegt schwer im Magen. Man kann schnell einschlafen. Der Dezember folgt und die Kornvorräte gehen allmählich zurück. Viele Familien lassen die Morgenmahlzeit weg. Spätestens im Januar gibt es kaum eine von 50 Familien, die immer noch 2 Mahlzeiten am Tag haben. Im Februar wird auch die Abendmahlzeit karger, bis sie im März so weit geschrumpft ist, dass die Kinder krank werden. Mit einer halben Mahlzeit am Tag bleibt niemand lang gesund. Der April ist der Monat, der mich in meinen Erinnerungen verfolgt. In dieser Jahreszeit hört man die Babys in der Dämmerung schreien. Die meisten Tage vergehen mit nichts als einer Tasse Hirseschleim am Abend. Und dann passiert das Unvermeidliche. Ein 6- oder 7-jähriger Junge kommt eines Tages aufgeregt auf seinen Vater zugelaufen. Papa, Papa, wir haben Getreide, ruft er. Sohn, du weißt doch, dass wir schon seit Wochen kein Getreide mehr haben, antwortete der Vater. Doch, haben wir, beharrt der Junge. Drüben in der Ziegenhütte, da hängt ein Ledersack an der Wand. Ich habe mich auf einen Stein gestellt und mit der Hand hineingefühlt. Papa, da ist Getreide drin. Gib es Mami, dann kann sie Mehl machen und unsere Bäuche können heute Nacht gut schlafen. Der Vater steht reglos da. Sohn, das geht nicht, stößt er mühsam hervor. Das ist die Saat für das nächste Jahr. Sie ist unsere einzige Hoffnung gegen den Hungertod. Wir warten auf den Regen und wenn er kommt, müssen wir sie aussäen. Endlich im Mai treffen die Niederschläge ein. Dann schaut der kleine Junge fassungslos zu, wie sein Vater den Sack von der Wand nimmt und etwas völlig Unbegreifliches tut. Statt seine von Hunger geschwächte Familie zu sättigen, geht er auf das Feld, nimmt das kostbare Getreide mit Tränen in den Augen in die Hand und wirft es weg. Er verstreut es im Staub. Warum tut er das nur? Weil er an die Ernte glaubt. Doch das Sehen schmerzt ihn so sehr, dass er weint.
Die afrikanischen Pastoren sagen, wenn sie über Psalm 126 predigen, das ist Gottes Gesetz der Ernte. Erwartet nicht, euch später zu freuen, wenn ihr nicht bereit wart, mit Tränen zu säen. Wie viele von uns säen mit Tränen in den Augen? Vielleicht beten sie seit Jahren für geliebte Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Vielleicht sehnen sie sich schon lange nach Heilung für ihren Körper. Vielleicht haben sie das Gefühl, dass alles, wofür sie sich einsetzen, sinnlos ist. Doch Gott hat uns versprochen, dass er die Ernte reich machen wird, wenn wir nur bereit sind, mit all dem zu sehen, was wir haben. Zugegeben, es ist oft nicht viel. Aber weißt du, dass es nicht die Höhe ist, die entscheidend ist, sondern unser Herz. Unser Herz, was erkannt hat, dass diese Gesetzmäßigkeit uns nicht zum Fluch, sondern zum Segen gegeben ist. Ich möchte jetzt das Opfer erheben und möchte jeden von euch bitten zu fragen, nicht mich, sondern Gott, was ist dran heute? Was soll ich säen? Soll ich heute vielleicht was ganz Ungewöhnliches tun? Ich weiß nicht, wie deine Situation ist. Aber ich sage dir, besonders wenn du in der Krise bist, und ich bin Pastor, weißt du, ich habe ein Hirtenherz, ich will niemanden in eine Not reinbringen, ich will hinausführen. Aber ich weiß, der beste Rat, den ich geben kann, wenn jemand in der finanziellen Krise ist, ist sehe aus. Und ich bitte dich, Jesus, dass du jetzt die Zeit nimmst, mit jedem von uns umzugehen und uns zu zeigen, was ist dran. Aber wir wollen nicht nur geben, weil eine Not in der Gemeinde ist zurzeit. Aber wir wollen geben, weil wir dieses Gesetz befolgen wollen, um das zu erleben, was wir als Ernte erwarten. Aber wir brauchen Ernten, nicht nur eine, Herr. Aber wir wollen Ernten, die immer größer werden. Denn unser Wahlspruch ist gesegnet, um ein Segen zu sein. Herr, wir wollen es nicht für uns selbst. Wir wollen Segen sein, wir wollen aussäen. Wir wollen dein Wort verkündigen, wo immer es möglich ist. Herr, wir wollen den Menschen sagen, es gibt Hoffnung. Gott ist kein Gott der toten Religion, er ist ein Gott des Lebens, ein Gott, der sich erweist, der erlebbar ist, der stark ist, ein mächtiger Gott. Herr, es ist keiner wie du, keiner. Und ich liebe dich. Amen. Können wir das Opfer einsammeln? Wenn jemand einen Umschlag braucht, weil er eine Quittung am Jahresende haben wollt, bitte hebt kurz die Hand, ihr werdet dann von jemandem einen Umschlag bekommen. Oder vielleicht auch gerade heute ist es wichtig, wenn du etwas geben möchtest, was du nicht dabei hast. Du möchtest es aber heute trotzdem geben, du möchtest es versprechen, dann gibt es ein Opferversprechen, da kann man eine Summe eintragen und das kann man auch hineinwerfen und kann das Geld anschließend überweisen oder mitbringen. Bitte auch kurz die Hand heben, wenn du so ein Kärtchen brauchst. Haltet sie nur so lange oben, bis ihr sie habt. Ja, danke. Was wir geben können haben, das ist das, was wir hatten. Was wir opfern heute dir, das ist unser Säckchen mit Getreide gewesen. Und wir geben das nicht nur mit Tränen, aber auch, wir wissen nur eins, Herr, wenn wir nicht sehen, werden wir nicht ernten. Herr, und wir wollen ernten. Ernten, um mehr säen zu können. Nicht nur in die Gemeinde hinein, sondern auch in unsere Umgebung. Um Gutes zu wirken, Herr, um Überfluss zu haben an all dem, was wir brauchen. Und du weißt um unsere Nöte. Und ich segne jeden dieser Euros, der hier drin liegt, jeden Cent. Und ich bitte dich, Vater, wir geben dir das genauso, wie der Junge damals die Fische und die Brote dir, Jesus, gab. Und du gabst sie dem Vater und er sorgte dafür, dass damit 4.000 und 5.000 Leute satt wurden, plus Frauen und Kinder. Und ich bitte dich, dass das genauso geschieht, Herr, dass diese Gelder, die hier drin liegen, dass sie das Saatgut sind. Herr, wir wissen, wir können damit auch noch nicht viel tun, Herr, aber wenn du es vervielfältigst, in der Gemeinde, aber auch in unseren eigenen Brieftaschen, auf unseren Konten, Herr, dass wir damit mehr zu tun imstande sein werden als je zuvor. Und ich preise dich dafür, dass Saat und Ernte funktioniert. Und wir geben nicht nur, weil wir eben geben, weil alle geben, sondern wir geben, weil wir aussäen, heute hier. Und das soll der Grund sein, warum jeder Einzelne heute hier etwas hineingetan hat. Als eine Aussaat vor dir, Jesus. Eine Aussaat, wo wir festrechnen, Herr, dass es eine Ernte geben wird. Wir haben nicht weggeschmissen, das Geld, sondern wir haben es in guten Boden hineingegeben. Ich ehre dich dafür, Herr, dass es eine Verheißung hat auf gute Frucht. Amen. vierte Punkt fehlt. Beständigkeit bewahrt vor Einbrüchen in der Ernte. Seid ihr noch aufnahmefähig? Okay, wollt das Happy End nicht verpassen, oder? Nein, das ist gut. Ein Teil der Ernte ist für erneutes Säen bestimmt, weißt du? Die Ernte wird kommen. Wenn du hier gesät hast, mit der Erwartung auch zu ernten, wirst du ernten. Hundertprozentig. Alles, was ich dir nicht sagen kann, ist genau wann. Aber das. Und wie hoch, das ist auch nicht immer so klar. Es hängt oft von unserem Glauben ab, was wir wirklich erwarten. Manch einer erwartet gerade so 30-fach. Das ist schon viel Glauben. Ja? Andere sind schon professioneller und sagen so, ja, 100-fältig, das muss drin sein. Und der Herr mag das gerne geben. Wisst ihr, der Gott sagt über sich selbst, alles Gold und Silber ist mein. Und wenn er dein Vater ist, dann bist du eigentlich Miteigentümer, oder? Ja? Wie würde der einen Bauern nennen, der die ganze Saat, die ganze Ernte, die er einbringt, wenn er sie für sich verbrät? Das wäre töricht, oder? Wenn er nicht davon etwas zurückhält für die nächste Aussaat. Und wenn du erntest, achte darauf. Mach nicht den Fehler, den ich selbst gemacht habe und manche anderen auch. Wir haben einmal groß gesät, vielleicht mal 1.000 Euro gegeben oder so. Oh, und das war ein Riesenschritt. Und dann merken wir auf einmal, hey, da kommt wirklich was zurück. Hey, da kommt was zurück, es geht. Und ich habe eine Ernte eingefahren von einem Vielfachen dessen. Ja, und dann verbrate ich das für mich selbst. Und dann falle ich in ein Loch. Auf einmal fehlen Finanzen. Auf einmal ist es schlimmer als vorher. Und ich frage mich, ja, wie kann das denn sein? Und ich sage dir heute, dann lag es an deiner Beständigkeit im Geben. Wir machen ja nicht jeden Sonntag hier einen Aufruf zu geben, weil wir euch das Geld aus den Säckeln ziehen wollen. Ich bin selbst jemand, der fast jeden Sonntag mittlerweile einfach gibt, weil er es will. Weil ich will beständig säen, ich will nämlich auch beständig ernten. Und wenn du so siehst, dann wirst du sagen, hey, warum nur sonntags? Warum nicht auch in der Bibelschule? Und da, ich will geben, ich will nämlich auch empfangen. Du, wenn du das einmal angefangen hast, im Kleinen zu schmecken, du wirst nie mehr zurückgehen wollen hinter dieser Erkenntnis, denn es funktioniert. Durch immer neue Aussaat bleiben wir im ständigen Segenstrom und erhalten auch immer wiederkehrende Ernten. Also mach nicht den Fehler, wenn dann eine Krise kommt, dann wegzutauchen. Der wichtigste Anteil der Ernte ist nicht der Teil, den du verbrauchst, sondern den, den du wieder aussäst, weil der vervielfältigt sich auch wieder. Aber bedenke auch, ein Teil der Ernte ist für deinen Lebensunterhalt bestimmt, für dich höchstpersönlich. Der Herr legt uns ein, dass wir uns an der Fülle des Überschusses einer jeden Ernte erfreuen können. Auch da wirst du keinen Landwirt sehen, der eine gute Ernte hat, der alles wieder aufs Land schmeißt. Sondern er wird auch davon leben, oder? Und wir dürfen auch gut davon leben. Gott liebt uns, wir sind Königskinder. Das ist nicht das Problem, was er hat. Wir haben das oft, weil wir vielleicht denken, Jesus war arm und so diese Sachen. Und dann kommt es oft alles zusammen. Aber ich habe euch das belegt, es war anders. Er möchte, dass du in deinem Glauben entsprechend wohnst. Das kann ein schönes Häuschen sein, was du besitzt. Er möchte, dass du gute Kleidung, nahrhaftes Essen, ein zuverlässiges Auto und auch erholsame Urlaube hast. Ja, sogar gewinnbringende Finanzgeschäfte. Und dass du einen guten Lebensabend verbringen kannst, dass es dir auch als Rentner nicht schlecht geht. Da kann man Vorsorge für treffen. Und ich glaube, Gott gibt uns hier genug, um das tun zu können. Nichts davon ist schlecht, wenn es aus der richtigen Perspektive heraus betrachtet wird. Beständigkeit im Säen bewirkt Beständigkeit in der Ernte. Heute zu säen bedeutet nicht schon morgen zu ernten, das wissen wir auch. Kennen die Geschichte des kleinen Jungen, der nachdem er seine Sonnenblumensamen ausgesät hat, jeden Tag, die aus der Erde holt und guckt, ist immer noch nichts da. Ja? Manchmal sind wir so ähnlich. Lasst uns da weise sein. Wir müssen vorausschauend leben und sehen. Sich heute über die Ernte des Vorjahres zu freuen, ohne sich wieder auf eine Aussaat vorzubereiten, bedeutet eigentlich, auf eine Missernte vorbereitet zu sein. Jeden Monat zu sehen bedeutet, ab einer gewissen Wartezeit auch jeden Monat zu ernten. Der Bauer, der Winterweizen aussät und Sommergerste und andere Dinge, der weiß, ich werde nicht nur eine Erntezeit haben, sondern es sind verschiedene Früchte, die zu verschiedenen Zeiten reif sind. Und es ist in Ordnung. Vielleicht erntest du heute gerade die schlechte Saat von vor 3 Jahren. Hast du da mal drüber nachgedacht? Ich habe darüber nachgedacht. Ich weiß, ich ernte heute ein bisschen schlechte Saat von vor ein paar Jahren. Aber ich weiß auch, dass diese Zeit vorbeigeht, weil ich schon längst wieder am guten Aussehen bin, schon seit Jahren wieder. Und ich sehe die Erfolge kommen und ich sehe auch mehr und mehr Licht am Ende so manchen Tunnels aufscheinen. Nicht nur in meiner eigenen Briefteiche, sondern auch in der von anderen. Nimm mal das Beispiel von jemandem, der seinen Zehnten über Jahre nicht gegeben hat. Aus irgendwelchen Gründen. Er hört heute auf, das zu tun, aus irgendwelchen Gründen. Und dann erlebt er etwas ganz Interessantes. Ich habe jetzt 2 Monate meinen Zehnten nicht gegeben und mir geht es sogar besser als vorher. Und dann kommt der Teufel und sagt, siehst du, geht doch auch ohne. Die Schriftstelle brauchst du nicht so ernst nehmen, geht doch auch ohne. Und du erlebst das nach einem halben Jahr immer noch. Ist immer noch gut. Uns geht's gut. Hey, das hat sich gelohnt, das Geld zu sparen. Das ist in Ordnung. Und dann, vielleicht nach einem Jahr, ein Crash. Könnte das mit Beispielen belegen. Ein Crash. Was ist geschehen? Die guten Saaten von vorher haben nachgewirkt. Die hören nicht in dem Moment auf, wo ich aufhöre zu säen, sondern die Ernten kommen noch zeitversetzt hinterher. Und dann merke ich auf einmal nach einem Jahr, jetzt ist ein Riesencrash und ich weiß nicht, wo es herkommt. Am 10. kannst du ja nicht liegen, den gebe ich dir schon so lange nicht mehr. Weißt du, wir denken manchmal so kurzfristig und so unpraktisch. Kein Landwirt würde so denken. Also wenn ich heute Gerste aussehe, dann werde ich die nicht morgen ernten, sondern wird es in einem halben, dreiviertel Jahr soweit sein. Das ist normal, das weiß jeder. Und dann geht dieser Mensch hin und sagt, okay, der Pastor hat mir das vielleicht gesagt jetzt. Ja, stimmt, da warst recht, das muss am 10. Ding, also ich gebe den 10. jetzt wieder. Ich gebe den 10. 1 Monat, 2 Monate, 3 Monate. Es wird immer schlimmer. Es wird viel schlimmer als vorher. Pastor, das muss falsch sein. Ich hätte es nie tun dürfen. Jetzt ist es noch schlimmer. Mein Konto ist so rot, ich kriege kein Geld mehr von der Bank und überhaupt. Auch hier dieselbe Denkweise. Warte doch. Warte noch ein paar Monate. Lass die Ernte reif werden, bevor du dich beschwerst. Nicht jede Ernte dauert ein Jahr, bitte nicht so verstehen. Aber es gibt Ernten, die dauern so lange. Gerade wenn es aus so Tiefen herausgeht, dann brauche ich eine gute Ernte und dann muss ich eine gute Saat sehen und dann geht das Ding auch auf. Guck also nicht auf dieses Zeitversetzte und spiegel das mit dem, was aktuell passiert, sondern denke daran, was war vor einer gewissen Zeit? Wie hast du gehandelt? Du wirst immer erst die Dinge ernten, die kommen. Ich habe so viele in meiner Beratung. Ich bin auch, mache auch Finanzberatung so ehrenamtlich. Und ich hatte viele, die mir dann einfach gesagt haben, wo ich gefragt habe, wie sieht's aus? Wie lange gibst du deinen 10. nicht mehr? Das ist immer die erste Frage, die ich stelle. Und dann heißt es, es liegt es in der Regel zwischen 3 und 9 Monaten zurück, wenn die Leute kommen. Weil dann ist die Krise schon so deftig und dann reden wir drüber. Dann sage ich, jetzt fang an. Wenn du da rausgehen willst. Das biblische Gesetz aus Malachi 3 sagt, den 10. geben und dann wird der Fresser bedroht. Das ist die einzige Bibelstelle in der ganzen Bibel, wo Gott sagt, prüfe mich hierin. Oh, ich habe Gott geprüft darin. Er hat es immer getan. Und wenn wir das nicht tun, verpassen wir was. Wie oft standen Leute vor meiner Tür und sagen, ich kann den 10. nicht geben, wir haben kein Geld mehr, wir können das Haus nicht mehr bezahlen, es geht das und das geht nicht mehr, rein wirtschaftlich, wir sind am Ende, wir können es nicht tun. Mein Rat war, bis auf einmal immer derselbe. Ich habe gesagt, tu es trotzdem. Einmal habe ich gesagt, dann gib den 10. vom Netto. Das war jemand, der vorher vom Brutto den 10. gegeben hat. Das ist ein Thema für sich. Dann sage ich, dann mach es vom Netto, aber gib ihn. Und alle diese Familien, und da sitzen einige jetzt hier, sind aus dieser Krise rausgekommen. Obwohl sie mehr gegeben haben als vorher. Scheinbar ja unlogisch. Ja? Wenn ich wenig habe und gebe davon noch mehr als vorher, wie sollen da jemals mehr reinkommen? Du, das ist Gottes Sache, nicht meine. Aber ich weiß, dass der beste Rat, den ich geben kann, ist der, hör nicht auf damit, sondern tu es. Gib den 10. und gib Opfer. Der 10. ist dafür da, dass wir ein Auskommen haben, dass unsere Unkosten gedeckt sind. Das Opfer hat die Verheißung des Überflusses. Also den 10. zu geben, wird nicht bedeuten, du wirst kein Reich in jedem Bereich. Das Opfer darüber hinaus, das ist das Saatgut, was dann das Zusätzliche bewirkt. Ja, müssen wir unterscheiden. 10. gehört dem Herrn, habe ich keine Wahl. Aber 10. heißt, er wird mich versorgen, er wird für mein Auskommen sorgen, mir wird es gut gehen. Das Opfer wird heißen, ich werde mehr haben, als ich brauche und ich werde mehr geben können. Das ist der Unterschied. Deswegen also nicht beim Zehnten stehen bleiben, das ist eigentlich eine Übung für den Anfang, 10% zu geben. Und du wirst schnell hungrig, dann mehr zu tun. Ich weiß von Christen, die geben 20% und 30% und von einem, der gibt 50%. Und der hat einen Spaß dabei und diese Leute, denen geht es immer gut, die haben immer Finanzen. Ich frage mich jetzt nicht mehr, wie sie das machen. Ich weiß es ja jetzt. Okay. Also ich könnte mehrere dieser Beispiele nennen, gerade von diesem zeitverzögerten Krisen oder eben Segnungen. Achte darauf, dass du beständig säst, dann wirst du auch diese Krisen nicht mehr haben. Ist doch viel schöner, wenn ich weiß, ich gebe jede Woche oder jeden Monat, gebe ich ganz treu mein Opfer und ich sehe und sehe und sehe. Und ich weiß, ich werde auch jeden Monat, jede Woche wieder ernten und ernten und ernten und das passiert. Und dann kommst du aus dieser furchtbaren neuen Marktaktienkurve raus. Ja. Und dann kommst du eben dahin, wo Gott sagt, und es soll eigentlich immer nur bergauf gehen mit mir. Nur Güte und Gnade soll dir folgen dein Leben lang, Psalm 23. Das ist sein Wille. Oder guck Psalm 91 die letzten Verse an. Weil er mich liebt, will ich ihn erretten und so weiter. Er ist da. Galater 6, Vers 9 sagt eine ganz wichtige Stelle, die mir in meiner letzten Krise sehr geholfen hat. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Ihr wisst, dass es nicht nur um Geld geht. Es geht auch um all die anderen Bereiche. Nur wir reden heute über Geld. Wenn du also im Gutes tun, auch im Geben, nicht nur in Gemeinde, auch an Menschen, die in deiner Umgebung sind, die bedürftig sind, die Not haben, wo du spürst, da hast du einen Auftrag. Gerade die eigene Familie, ihr Männer, die eigene Ehefrau, ihr dürft ihr was schenken, ihr dürft Gutes tun. Am allermeisten an des Glaubens Genossen, heißt es in der Schrift. Wenn wir da beständig mit fortfahren, sagt diese Bibelstelle, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten. Es wird eine bestimmte Zeit geben, in jedem, für jeden von uns. Die Zeit ist festgelegt, die ist bestimmt, steht hier. Es gibt nur eine Möglichkeit, das zu verpassen, wenn wir nicht ermatten. Ermatten bedeutet aufgeben, die Flügel strecken, Unglaube über den Glauben stellen lassen, Gefühle über Entscheidungen triumphieren lassen. Das ist dann das Aufgeben. Ich weiß nicht, wie viele Monate oder Jahre du schon im Kämpfen bist, aber ich möchte zurufen, hör nicht auf. Hör nicht auf, es gibt diesen Zeitpunkt. Es gibt ihn, er ist festgelegt. Gott kennt ihn, wir kennen ihn vielleicht nicht, aber er ist da. Wir können darauf vertrauen, Paulus hat hier keinen Fehler gemacht, als er das aufgeschrieben hat. Wenn wir im Gutes tun nicht aufhören, nicht müde werden, dann werden wir ernten, garantiert. Es gibt auch sowas wie einen geistigen Setpoint, einen Punkt der Neuausrichtung. Hebräer 6 möchte ich mit euch gerne noch lesen. Hebräer 6, Verse 11 und 12. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Wie erbst du die Verheißung? Durch Glauben und? Hey, ist das eine Offenbarung? Seid ihr begeistert? Nee. Ich bin begeistert. Guck mal, Gott gibt mir einen Schlüssel an die Hand und sagt, das ist der wichtige Punkt in deinem Leben. Vielleicht genau der Minimumfaktor in deiner Regentonne. Das kürzeste Brett, deswegen geht es nicht höher, weil die Beharrlichkeit noch nicht da ist, weil die Ausdauer nicht da ist. Du machst zwar immer wieder Anläufe, aber du hörst dann auch immer wieder auf. Dann geht es immer wieder mal hoch und dann geht es auch immer wieder runter. Anstatt dass du sagst, ich werde jetzt aufrecht gehen, es wird raufgehen und ich werde nicht mehr aufhören, eine Erkenntnis zu leben, die mir klar geworden ist. Und bitte, nicht nur, weil ich das sage, sondern du hast so viele Bibelstellen heute gehört. Und wenn du es noch nicht klar nachvollziehen kannst, nimm dir die Kassette mit nachher. Hör sie dir immer wieder und immer wieder an, lese die Bibel, guck, ist es so, stimmt das? Und dann handel danach und du wirst leben, nicht nur überleben. Du wirst leben, dir wird es wohler gehen. In jedem Maß, aber sei verbindlich. Ich fasse zusammen. Wir haben über die Grundsätze über Wohlstand geredet. Ich habe euch gezeigt, dass Jesus nicht arm war, dass es nicht sein Problem war. Dass es ein religiös denkendes Problem ist. Und ich glaube, jeder von uns hat noch Restreligion in sich drin. Wir alle kommen aus irgendeiner großen Kirche, wir alle haben Religionsunterricht bekommen früher und haben gewisse Menschenbilder vermittelt bekommen. Aber die müssen nicht immer biblisch gewesen sein. Und wir müssen das unterscheiden lernen. Die guten Dinge müssen wir behalten, aber wo wir sehen, das ist eigentlich gar nicht schriftgemäß, da dürfen wir uns auch von trennen, durch eine Entscheidung, nicht durch Gefühle. Wir haben uns angeguckt, dass die Art der Saat die Art der Ernte bestimmt. Und wir haben uns über den Boden unterhalten, über die Qualität von Boden. In dieser Gemeinde sind 90% der Leute, die hier zum Gottesdienst kommen, in dieser Gemeinde zum Glauben gekommen oder durch diese Gemeinde zum Glauben gekommen. Das ist guter Boden. Wenn du also hierher gehörst, sei ganz entspannt, auch hier deinen Zehnten hinzugeben. Aber es gibt viele Gemeinden, die guter Boden sind. Also bitte prüf das für dich selbst. Wir haben über Beständigkeit gesprochen, dass sie bewahrt vor Einbrüchen und dass sie hilft zu Steigerungen in unseren Ernten. Lass uns mal zusammen aufstehen. Ich möchte 2 kurze Aufrufe machen. Sie werden nicht lange dauern, aber sie werden wichtig sein. Zum einen möchte ich hier fragen heute, ob jemand Jesus noch nicht persönlich kennt. Jeder von uns weiß, wer Jesus war und wir haben alle vielleicht schon in der Bibel gelesen oder davon gehört. Aber ich meine, kennst du Jesus von Angesicht zu Angesicht? Kennst du ihn persönlich? Hast du ihn je zum Herrn deines Lebens durch eine Entscheidung gemacht? Nicht dadurch, dass du Kirchenmitglied bist oder sowas, sondern durch eine Entscheidung. Jesus, ab heute sollst du der Herr über mein Leben sein, du sollst regieren, du hast auch Herrschaft über meine Finanzen, über mein Auto, über so die deutschen Lieblingsdinge. Das meine ich, ja. Absolut radikal sagen, Jesus, du sollst mich führen von jetzt an, weil allein bringe ich es eh nicht hin. Das Gebet habe ich vor 14 Jahren gebetet und ich sage dir, ich habe es nie bereut. Er hat mich geführt und einen weitaus besseren Weg, als ich je alleine gefunden hätte. Das ist der eine Aufruf, den ich machen möchte. Du kannst schon drüber nachdenken und ich glaube, der Heilige Geist zieht auch, wenn du jemand bist, der vorbereitet wurde, auch vielleicht durch diese Predigt oder schon durch frühere. Das andere ist, willst du eine Entscheidung treffen? Ich sprach ja von Entscheidungen. Eine Entscheidung beständig gebender und auch erntender zu sein. Beständig gebender zu sein. Vielleicht jemand, der hier ist, der noch nie einen Zehnten gegeben hat oder vielleicht schon lange nicht mehr oder der überhaupt nicht recht unterscheidet zwischen Opfer und Zehnten und das alles so wischiwaschi macht, aber nie bewusst aussät, weißt du. Bewusst aussehen heißt, ich gebe es wirklich in die Ernte mit der Erwartung zu ernten, in die Saat mit der Erwartung zu ernten. Ich kann auch genauso gut das Zeug wegwerfen, weißt du. Dann habe ich es zwar auch gegeben, aber es wird mir nichts bringen. Ja, das ist kein Problem, dann kommen die Vögel und fressen es auf, aber ich will es auf guten Boden rauswerfen. Wenn du also dich da angesprochen fühlst und sagst, heute hier, und ich schäme mich dafür auch nicht, da stehe ich hier vorne für ein, heute entscheide ich mich, ich will ein Gebender sein, und zwar ein solcher, der auch erwartet zu empfangen. Darf ich sehen, ob irgendjemand da ist, der eine dieser beiden Entscheidungen heute treffen will? Ein Ja zu Christus oder ein Ja, Gebender sein zu wollen? Bitte hebt kurz eure Hand, dass ich das sehe. Ja, ich sehe das, danke. Ja, okay. Ist noch jemand da? Seid mutig. Haltet euch nicht zurück, nur weil andere euch zugucken. Die müssen gleich all die Augen zumachen und beten. Gott guckt zu, das ist wichtig. Kommt doch nach vorne, die ihr euch gemeldet habt und die ihr euch hätte melden sollen. Kommt einfach nach vorne jetzt, bitte. Noch ist Zeit, du kannst noch dazu. Okay, komm mal näher zu mir. Was ist eure Entscheidung?
Am Geben dran zu bleiben.
Also ich habe bisher den Zehnten gegeben und da will ich eigentlich auch weiter fortfahren damit, aber ich will auch erwarten, Opfer zu geben und darüber hinaus auch zu empfangen.
Amen. Okay. Wollen wir uns eins machen mit diesen Erwartungen und mit diesen Entscheidungen? Okay, dann werde ich jetzt Hände auflegen und werde ein einfaches Gebet sprechen. Und ich möchte, dass ihr euren Segen einfach auch ausgießt, indem ihr eure Hände ausstreckt und euch eins macht.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.